Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bund und Länder wollen im Interesse einer raschen Energiewende an einem Strang ziehen, als Konsequenz der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Das ist ein Ergebnis des Energiegipfels heute in Berlin. Bundestag und Bundesrat sollen den Atomausstieg bis Mitte Juni besiegeln mit einem neuen Gesetz. Kanzlerin Merkel räumte nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten aber auch Differenzen ein. Unter anderem geht es darum, wie die Wende hin zu erneuerbaren Energien gestaltet werden soll.
Abschalten, und zwar sofort, das ist die Botschaft der Demonstranten an Bundesumweltminister Röttgen und die weiteren Gäste des Atomgipfels im Kanzleramt. Auch wenn alle schneller wollen, sofort geht nicht, sagt die Politik. Erst muss das Wie, dann die Kosten und dann das Wann geklärt werden.
Also eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Umso erfreulicher ist es, dass das Klima des Gesprächs heute dadurch geprägt war, dass jeder dort seine Verantwortung auch wahrnehmen möchte.
Während die letzten Tage geradezu ein Wettrennen um den schnellsten Ausstieg zwischen ehemaligen Atombefürwortern und der Opposition geführt wurde, kehrt jetzt Zurückhaltung beim Ausstiegszeitpunkt ein.
Es war die Zahl 2035 von der schwarz-gelben Bundesregierung genannt. Jetzt ist 2020. In der Debatte heute ist keine klare Zahl genannt worden.
Es macht keinen Sinn, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu treiben. Jeden Tag einen neuen Vorschlag. Sondern das, was wir machen müssen, ist ein vernünftiges Konzept.
Eines der größten Probleme bei der Umsetzung der schnellen Energiewende: der Strom muss von den Nordsee-Windparks zum Verbraucher nach Süddeutschland. Dafür will der Staat neue Stromleitungen bauen. Neben der milliardenteuren Finanzierung verzögern langwierige Genehmigungsverfahren aufgrund der Ländergesetze den Bau.
Es macht keinen Sinn, jetzt 20 oder 25 Verwaltungsverfahren durchzuführen, sondern ich halte mehr davon, dass wir ein Bundesgesetz machen.
Anfang Juni, so hat die Kanzlerin angekündigt, will das Bundeskabinett ein Gesetzespaket verabschieden, dem der Bundesrat bereits am 17. Juni zustimmen könnte.
Der rasche Ausbau der Stromnetze ist ein Eckpunkt im Fahrplan für die Energiewende. Grundlage für den Gipfel heute in Berlin. Milliarden werden in die neuen Leitungen investiert werden müssen. Auch ein Grund, warum die Strompreise im Zuge der Energiewende steigen könnten.
Der Strom ist zuverlässig in Deutschland. Wir sind es gewöhnt, dass er auf Knopfdruck fließt. Doch bevor er Klänge erzeugt, Bilder, Wärme oder Bewegung, hat er einen weiten Weg durch das Stromnetz genommen. Die Stromproduktion steht auf vielen Pfeilern. Atomkraft, Kohle, Gas, Sonne, Wasser, Wind. Doch die Mischung wird anders mit der Energiewende. Bisher produzieren Kraftwerke dort Strom, wo er von der Industrie und den Haushalten gebraucht wird. Im Süden stehen viele Atomkraftwerke. Im Osten dominiert Braunkohle, Steinkohle im Westen. Und im Norden stehen schon jetzt viele Windkraftanlagen. Wenn Atom wegfällt, Kohle weniger wird, verlagert sich die Stromproduktion stark in den Norden. Um die Energie von dort auch in den Süden zu leiten, reicht unser in die Jahre gekommenes Stromnetz nicht mehr aus. Mehr starke neue Leitungen sind nötig, sagt die Deutsche Netzagentur. 3.600 Kilometer sollen es werden, kosten 1 Milliarde Euro pro Jahr. Anders gesagt, der Strom wird dadurch zwischen 0,2 und 0,4 Cent je Kilowattstunde teurer. Bis zu 16 Euro also jährlich im deutschen Durchschnittshaushalt. Dafür brauchen Windräder aber keinen teuren Brennstoff, keine Kohle, kein Uran. Mittelfristig helfen sie Milliarden sparen. Mehr als der Netzausbau kostet.
Das deutsche Stromnetz ist bislang nicht auf die Energiewende ausgerichtet. Auf unserer Homepage tagesschau.de finden Sie eine detaillierte Analyse zum Nord-Süd-Problem, den Kosten und zum fehlenden Wettbewerb. Der Titel: Ein Netz für Dinosaurier statt für Kleinvieh. 5 Wochen nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima will der japanische Atomkonzern TEPCO erste Entschädigungen zahlen. Auf Druck der Regierung sollen die Menschen aus der Evakuierungszone rund um den Unglücksreaktor Geld erhalten. Es handelt sich um etwa 48.000 Haushalte.
Wir wollen keine Atomkraft mehr, ruft er, und etwa 100 Gleichgesinnte stimmen ein. Japans Anti-Atomkraft-Bewegung hat weiter Zulauf. Vor der Zentrale des Stromkonzerns TEPCO äußerten sie unmissverständlich ihren Protest. Drinnen ging es erneut um die Entschädigung der Strahlenflüchtlinge. Als erste Unterstützung fließen etwa 8.300 Euro an jede betroffene Familie. Wir haben uns entschlossen, diese Entschädigung als kurzfristige Maßnahme zu zahlen, damit sich die Betroffenen vorerst helfen können. Die direkten Anwohner des Atomkraftwerks Fukushima leben zum Teil weiter in Notunterkünften wie dieser, eingeengt auf wenigen Quadratmetern Fußboden. Viele hier misstrauen den Versprechungen von TEPCO. Wenn TEPCO so weitere Zahlungen umgehen will, werde ich das Geld ablehnen. Geld ist zwar wichtig, aber ich will vor allem eins wissen: Wie lange muss ich noch hier leben? Kann ich überhaupt jemals zurück? Hilfe für die Opfer des Erdbebens gab es heute in der Stadt Minami-Sanriku im Nordosten Japans. In einem Containerdorf hat ein provisorisches Krankenhaus seinen Betrieb aufgenommen. Das alte Krankenhaus war am 11. März durch Beben und Tsunami zerstört worden.
In Libyen geraten die Aufständischen immer mehr in die Defensive, trotz des NATO-geführten Militäreinsatzes. Die Regierungstruppen von Machthaber Gaddafi bombardierten erneut die Rebellenhochburg Misrata. Diese Bilder aus der Stadt wurden im Internet veröffentlicht. Sie sollen heute aufgenommen worden sein. Misrata wird seit 6 Wochen von Gaddafis Truppen belagert. Es gibt kaum noch Vorräte an Lebensmitteln und Verletzte können nicht ausreichend behandelt werden. Hunderte Zivilisten sollen gestorben sein.
Auf eine rasche politische Lösung des Libyen-Konflikts drängt jetzt auch Russland. Beim NATO-Russland-Rat in Berlin kritisierte Außenminister Lavrov die Strategie der NATO, erst zu bombardieren und dann zu verhandeln. Bei den Gesprächen zum Abschluss des NATO-Außenministertreffens ging es auch um den Aufbau eines europäischen Raketenabwehrsystems. Hier näherten sich NATO und Russland weiter an. Eine konkrete Einigung gibt es aber noch nicht.
Das UN-Tribunal in Den Haag hat einen der meistgesuchten Kriegsverbrecher aus den Balkankriegen verurteilt. Dabei ging es um die Vertreibung von Zehntausenden Serben aus der kroatischen Region Krajina 1995. Der kroatische Ex-General Gotovina wurde wegen Mordes und Plünderungen zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt. Damit blieb das Gericht knapp unter der Forderung der Anklage. Gotovinas Festnahme 2005 war eine Voraussetzung für die Beitrittsverhandlungen der EU mit Kroatien. 9 Monate hat der Tarifstreit für die Lokführer bei der Deutschen Bahn gedauert. Jetzt gibt es eine Einigung. Rückwirkend zum Jahresbeginn bekommen die Lokführer 2% mehr Geld. Gefordert hatte die Gewerkschaft GDL 5%. Außerdem wurden Verbesserungen bei der Altersvorsorge und bei der Nachtarbeit vereinbart. Der Vertrag läuft bis Mitte nächsten Jahres. Von den Privatbahnen fordert die GDL dasselbe Tarifniveau. Dort will sie weiter streiken. Die angeschlagene WestLB soll erheblich verkleinert und zu einer Sparkassenzentralbank werden. Das beschlossen die Eigentümer. Das sind das Land Nordrhein-Westfalen und die dortigen Sparkassen. Sie entsprachen damit einer Forderung der EU-Kommission. Wettbewerbskommissar Almunia hatte gedroht, Staatshilfen aus der Finanzkrise zurückzufordern, wenn kein Plan für eine Verkleinerung vorgelegt wird. Die Frist dafür läuft heute um Mitternacht ab.
Diese Runde im Streit um die Zukunft der WestLB könnte die entscheidende gewesen sein. Die Eigentümer haben sich auf eine Richtung geeinigt. Die WestLB wird wohl eine Verbundbank für die nordrhein-westfälischen Sparkassen. Heißt, die WestLB würde verkleinert, hätte weniger Aufgaben und weniger Mitarbeiter. Als Verbundbank wäre sie nur noch Dienstleister für die Sparkassen, würde sich etwa um deren Zahlungsverkehr kümmern. Andere Geschäftszweige, die rentabel sind, könnten an Investoren verkauft werden, zum Beispiel die Immobiliensparte. Nicht rentable Teile müssten in der bereits bestehenden Bad Bank abgewickelt werden. Die übrig bleibende Verbundbank hätte nur noch etwa ein Viertel der Größe der bisherigen WestLB. Der Druck aus Brüssel zeigt also Wirkung. Eine radikale Schrumpfkur hatte die EU-Kommission schließlich schon lange gefordert. Andernfalls werde sie bereits gewährte Beihilfen in Milliardenhöhe zurückfordern. Die WestLB-Eigentümer sehen sich nun auf einem guten Weg.
Wir wissen, das entspricht den Vorgaben der Europäischen Kommission, die eine drastische Verkleinerung der Bank wünscht, die einen Rückzug aus dem internationalen Geschäft wünscht. Wir glauben, dass das eine Zukunft hat, dass das auch das öffentlich-rechtliche Bankenwesen in, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in Deutschland sichern hilft und sind guter Dinge, dass wir dafür auch das Wohlwollen des Kommissars finden werden.
Ob sich die Hoffnung erfüllt, wird sich bald zeigen. Bis zum Sommer will die Kommission entscheiden, ob sie den Plänen zustimmt.
Nach tragischen Fällen von Kindesmisshandlung und Vernachlässigung hat die Politik Konsequenzen gezogen. Der Bundestag hat eine Reform des Vormundschaftsrechts beschlossen. Danach erhalten die Jugendämter strengere Auflagen. Ein Vormund muss das von ihm betreute Kind mindestens einmal pro Monat persönlich besuchen und er darf künftig höchstens 50 Fälle gleichzeitig betreuen und nicht mehr bis zu 120. Der Mordfall Dennis ist knapp 10 Jahre nach der Tat aufgeklärt. Ein 40-jähriger Mann gestand, den 9-Jährigen aus Niedersachsen und 2 weitere Jungen getötet zu haben. Wie die Sonderkommission mitteilte, gab er außerdem zu, mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Eines dieser früheren Opfer hatte der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben.
Mit diesem Phantombild haben die Ermittler 10 Jahre lang nach Dennis Mörder gesucht. Länger als der Junge leben durfte. Hier in diesem Schullandheim in Wuhlsbüttel bei Cuxhaven ist der damals 9-jährige Dennis im September 2001 verschleppt und später getötet worden. Nun hat ein 40-jähriger Pädagoge aus Bremen die Tat und 2 weitere Morde gestanden.
Wir sind erleichtert, dass wir diesen Stand erreicht haben. Dass jetzt viele Angehörige und Opfer einen anderen Weg der Trauer und Verarbeitung beschreiten können. Und wir wissen aber auch, dass wir noch einige Arbeit vor uns liegt.
Mindestens 2 weitere ungeklärte Morde in Freizeitheimen und rund 40 Missbrauchsfälle werden nun von den Ermittlern geprüft. Bereits 2007 war der Mann als Sexualstraftäter im Visier der Polizei. Den entscheidenden Hinweis zur Festnahme aber liefert jetzt ein früheres Missbrauchsopfer.
Mehrere Monate vor dem an ihm begangenen sexuellen Missbrauch hat er an einer Jugendfreizeit teilgenommen und war während dieser Jugendfreizeit von einem damaligen Betreuer in auffälliger Weise über seine Wohnsituation zu Hause ausgefragt worden.
Damit hat die Soko Dennis möglicherweise einen Serientäter gefasst, der über 20 Jahre lang Kinder missbraucht und getötet hat.
Der Saarländische Rundfunk bekommt einen neuen Intendanten. Es ist Thomas Kleist, der langjährige Vorsitzende des SR-Verwaltungsrats. Der Rundfunkrat der ARD-Anstalt hat den 55-Jährigen heute zum Nachfolger des im Januar verstorbenen Fritz Raff gewählt. Die Entscheidung sei mit 1 Stimme Mehrheit im 7. Wahlgang gefallen, so der Rundfunkrat. Kleist wird sein Amt voraussichtlich im Sommer antreten. Unter dem Motto Koblenz verwandelt ist dort heute die Bundesgartenschau 2011 eröffnet worden. Bei einem Festakt mit 3000 geladenen Gästen lobte Bundespräsident Wulff am Deutschen Eck die Organisatoren für die Gestaltung der Blumenschau. Rund 2 Millionen Besucher werden bis Mitte Oktober erwartet.
Koblenz blüht und das an allen Ecken und Enden. Fast könnte man ein Bad nehmen im schier endlosen Meer von 400.000 Frühlingsblumen. Nach jahrelanger Planung und Bauzeit wirken Teile der Stadt nun wie ein einziger großer Garten.
Ich bin ja gerade erst gekommen, also die ersten Eindrücke überwältigend, schön.
Koblenz ist ohnehin schon eine schöne Stadt gewesen, aber natürlich jetzt durch diese ganze Vielfalt an Kunstwerken, an den ganzen Blumenblüten finde ich es ganz phänomenal.
Ich habe mich so auf diesen Tag gefreut, diese Blumenpracht.
Herrlich, dass sich die Stadt hier eingefallen lassen hat, super.
Markante Punkte wie das kurfürstliche Schloss sind nun rund erneuert. Mehr als 100 Millionen Euro öffentliche Gelder hat die Schönheitskur für Koblenz gekostet. Alleine 12 Millionen wurden für eine Seilbahn über den Rhein fällig. Die Fahrt mit dieser Attraktion auch für den Schirmherrn der Buger, den Bundespräsidenten, ein Muss. Dass die Bundesgartenschau rund ums Deutsche Eck viele Menschen nach Koblenz locken wird, ist für ihn selbstverständlich.
Die Stadt Koblenz ist sowieso immer eine Reise wert mit dem kurfürstlichen Schloss und dem Deutschen Eck und Ehrenbreitstein und so weiter. Aber diesmal ist es halt in einer Weise rausgeputzt, dass man das gesehen haben muss.
Mit insgesamt 2 Millionen Besuchern rechnen die Organisatoren der Bundesgartenschau. Mitte Oktober wird die Blumenpracht dann verblüht sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 16. April.
Hoher Luftdruck sorgt in den nächsten Tagen für viel Sonnenschein und steigende Temperaturen. Dem Norden Deutschlands bringt ein Nordmeertief am Wochenende allerdings auch mal dichtere Wolken, aber es bleibt weitgehend trocken. Heute Nacht klart es verbreitet auf, vor allem im Osten bildet sich Nebel. Der Samstag beginnt in vielen Regionen sonnig, Richtung Küsten ziehen gelegentlich dichtere Wolken vorüber, aber es fallen, wenn überhaupt, nur ein paar Tropfen. Im Tagesverlauf tauchen hier und da einige Quellwolken auf, doch es bleibt trocken. Der Wind weht morgen schwach bis mäßig im Süden aus Nordost bis Ost, im Norden aus westlichen Richtungen. Heute Nacht verbreitet leichter Frost oder Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, an der nordfriesischen Küste dagegen bis plus 6 Grad. Dort morgen recht frische 10 Grad, sonst 11 bis 17, am Niederrhein bis 18 Grad. Auch am Sonntag im Norden teilweise dichtere Wolken, vielleicht ein paar Tropfen, ansonsten meist sonnig. Am Nachmittag bilden sich wieder Quellwolken. In der neuen Woche geht es dann mit viel Sonne weiter und es wird noch wärmer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Blockade, wie die Energiewende in der Provinz ausgebremst wird, und Spurensuche, wie Fahnder nach fast 10 Jahren den Mordfall Dennis aufklärten.